machen uns Gedanken über das Reich Gottes. Und wir haben zu Beginn eine kleine Definition vorgenommen. Ein Reich ist eine politisch organisierte Gemeinschaft und daher braucht ein Reich einen Herrscher, eine Gruppe von Beherrschten und ein Herrschaftsgebiet. Wenn wir das übertragen auf geistliche Dinge, auf die Bibel und ihre Botschaft, Gott ist der Herrscher, wir sind die Beherrschten und die gesamte sichtbare und unsichtbare Welt ist das Herrschaftsgebiet. Das Reich Gottes ist also der Bereich, über den der souveräne Gott regiert, die ganze Welt im Grunde. In der äußersten Definition könnten wir das so sagen. Dann haben wir uns weiterhin Gedanken gemacht über die Souveränität Gottes. Das kann ich jetzt nicht alles wiederholen. Wir haben gesehen, dass Gott der souveräne Gott ist, der alles in seiner Hand hat und dass dieser Gott eine Strategie hat, einen Plan mit dieser Welt. Und zwar gebraucht er, um sein Ziel zu erreichen, folgende Dinge, die hier jetzt in der Aufzählung kommen. Gottes Ziel ist, die Erde wieder so herzustellen, wie sie vor dem Fall in die Sünde, vor dem Sündenfall war. Gott möchte, dass das Böse völlig besiegt wird und eines Tages wirklich sein Reich sich ungehindert ausbreiten kann. Das ist sein Ziel. Und er möchte die Menschen, die in den Fall Satans hineingezogen sind, erretten und in sein Reich hineinrufen. Gott gebraucht dazu gute und gefallene Engel, aber auch Menschen. Er gebraucht dazu das Kommen seines Erlösers, das aus unserer Sicht schon fast 2000 Jahre zurückliegt. Da hat Gott den Erlöser in diese gefallene Welt gesandt. Die Erlösung ist geschehen durch den Tod Christi. Und seitdem ist eine Errettung möglich aus dem Reich Satans in das Reich Christi hinein oder in das Reich Gottes hinein. Aber wie irdische Herrscher hat auch Gott als himmlischer Herrscher Feinde. Oder ich decke es ganz auf, so. Satan ist Gottes Feind und der Feind unserer Seelen. Und er hat auch eine Strategie. Er möchte Gottes Strategie durchkreuzen und verhindern. Er gebraucht dazu ebenfalls gefallene Engel und Menschen. Seine Strategie war damals, das Kommen des Erlösers zu verhindern. Deswegen wollte er das Volk Israel ausrotten, schon bevor Jesus geboren wurde. Später wollte er Jesus töten, als kleines Kind. Und später bis zum Kreuz wollte er immer die Erlösung verhindern. Schon beim nächsten. Und jetzt, wo er die Erlösung nicht mehr verhindern kann, die ist geschehen, die ist Tatsache, verhindert er, dass Menschen aus dem Reich Satans, aus seinem Reich, herausgerufen werden in das Reich Christi oder Reich Gottes. Das verhindert er, und wir haben letztes Mal auch gehört, wie, indem er Menschen verblendet mit dem hellen Licht seiner Verblendung, damit sie das eigentlich auch helle Licht des Evangeliums nicht sehen können. Das ist der Grund, warum so viele Menschen in dieser Welt nicht glauben. Nur herzu, wir sind noch bei der Wiederholung. Dann haben wir weiter die Punkte gesehen bei Gottes Strategie. Die Erlösten bleiben als Zeugen Jesu Christi in dieser Welt. Gott nimmt seine Erlösten nicht gleich weg von dieser Erde, was uns vielleicht manchmal besser gefallen würde. Er lässt sie hier als seine Zeugen, auch wenn sie Widerwärtigkeiten ausgesetzt sind. Gott gebraucht zur Erfüllung seines Planes auch Ungläubige. Er konnte sogar ungläubige Herrscher zur Zeit des Alten Testamentes gebrauchen. Und Gott, das ist sehr wichtig, erlaubt die Entwicklung des Bösen bis zum Gericht, aber auch die Entwicklung des Guten. Beides wächst in dieser Welt nebeneinander. Das Böse reift aus und das Gute reift aus. Nebeneinander. Diese Welt ist vermischt. Es wird erst am Ende sortiert. Dann wird jede gute Tat ihre Belohnung empfangen, aber auch jede böse ihre gerechte Bestrafung. Und wir sehen Satans Strategie im Blick auf diese Punkte. Er will das Zeugnis der Erlösten zerstören durch Verfolgung der Gemeinde. Er verfolgt die Gemeinde. Hier bei uns im Freien Westen im Augenblick weniger zu erkennen, mehr hier durch die sechste Strategie, aber in China und anderen Ländern ist auch diese Strategie im Augenblick im Gange, dass die Zerstörung des Zeugnisses der Erlösten, das gehört da oben hin, durch unheiligen Wandel, will er das Zeugnis der Christen zerstören, indem er uns zu unheiligen, unguten, unglaubwürdigen Wandel verleitet und die Zerstörung des Zeugnisses der Erlösten durch Vermischung und falsche Lehre. Wir sehen, auf jede Strategie Gottes hat der Teufel versucht, eine Antwort zu finden, und wir sollten ihn ernst nehmen. Wir glauben nicht an den Teufel, aber wir glauben an seine Existenz. Wir wissen, dass er genauso Realität ist wie Gott selbst und wie auch wir.
Hast du noch was zur Vermischung?
Ja. Nächste Woche noch mehr. Dann haben wir fünf Facetten oder Formen des Reiches Gottes betrachtet gegen Ende des letzten Abends. Ich kann die jetzt nicht mehr ausführen, ich will sie nur noch mal nennen und gleich an der Folie noch etwas erklären. Wir haben es verglichen mit dem Wasser. Das Wasser hat drei Aggregatzustände, fest, flüssig, gasförmig. Das Reich Gottes hat fünf Aggregatzustände, ja? Fünf verschiedene Formen. Es ist immer dasselbe Reich Gottes, aber es kommt in verschiedenen Formen vor. Natürlich nicht gasförmig oder flüssig, aber es gibt das universelle oder ewige Königreich Gottes, das sich über alles hinüberspannt. Das geistliche Königreich Gottes, in das man hineingeboren werden muss. Das theokratische Königreich, das war in der Geschichte Israels, als Gott ein alttestamentliches Bundesvolk hatte und in diesem Volk selbst regiert hat, zuerst durch Priester, eine vermittelnde Form, dann später durch Könige in Israel, von Saul bis Zedekia. Das war das theokratische Reich in Israel, schon lange Vergangenheit. Aber das nächste ist noch in der Zukunft, das messianische Königreich. Wir nennen es hier davidisch-messianisch, weil David hat die Verheißung, das Versprechen Gottes bekommen, dass ein solches Reich einmal auf dieser Erde aufgerichtet werden wird. Aber David hat es zu seinen Zeiten nicht mehr erlebt, auch nicht Salomo, sondern das Reich wird noch kommen, das liegt jetzt noch in der Zukunft, das sogenannte tausendjährige Reich. Adolf Hitler wollte das auch schon aufrichten, das hat aber nur 12 Jahre gedauert, das war es nicht. Das tausendjährige liegt noch in der Zukunft. Und das verborgene Königreich, das ist das Schwierigste, das ist das Reich, was im Augenblick, jetzt während wir hier sitzen, Gestalt hat in dieser Welt. Und es ist ein verborgenes, ein mystisches, ein vermischtes Reich, was man nicht genau greifen kann. Es liegt in einer Mischform vor. Und das möchte ich doch gerne jetzt nochmal an der Folie zeigen, die wir letztes Mal auch aufgelegt haben. Also wir sehen, das universelle oder ewige Reich Gottes, das erstreckt sich über alle Zeiten, solange es Gott gibt, war Gott immer König und er hatte immer ein Reich. Das ist Gottes Reich, sein universelles, ewiges Königreich Gottes. Dann das geistliche Reich Gottes, da seht ihr, das ist natürlich nicht ewig, das hat einen Anfang, ein Ende. Seitdem es Menschen gibt, können Menschen in dieses geistliche Reich Gottes hineingeboren werden. Jesus sprach zu Nikodemus von diesem Reich in jener Nacht, als er ihm sagte, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, so kannst du nicht ins Reich Gottes kommen. Da meint er nicht in das ewige Reich Gottes, in dem oder unter dem sind wir ja schon immer, da kann man auch nicht hineingeboren werden, aber in dieses Reich, in diese Form des Reiches, da müssen wir hineingeboren werden durch Wiedergeburt. Man wird ein Menschenkind durch Geburt, aber ein Gotteskind durch Wiedergeburt. Dann haben wir gesprochen von dem theokratischen Reich. Das war in der Geschichte Israels eben von der Herausführung Israels aus Ägypten, als Gott sich mit diesem Volk ein Bund schloss am Sinai bis zum letzten König Israels, Zedekia, als dann dieser König abdankte und das Reich weggeführt wurde, die babylonische Gefangenschaft begann, war dieses theokratische Reich zu Ende. Aber ihr seht an der Farbe, es wird Fortsetzung haben. Das messianische Reich, was in der Zukunft liegt, ist letztlich eine Fortsetzung, ja, eine Weiterführung dieses Reiches, darum die gleiche Farbe. Und es wird auch wieder Israel in erster Linie betreffen und hier auf dieser Erde eine konkrete Gestalt annehmen. Es wird sich hier manifestieren, wie man heute so schön sagt. Und in der Zwischenzeit, jetzt in dieser Zeit, ihr seht, etwa seit Jesu Sterben, etwas vorher schon genau, wie wir nächstes Mal sehen werden, aber ungefähr von Kreuz bis zur Entrückung der Gemeinde wird es ein verborgenes und vermischtes Reich auf dieser Erde geben, weil jetzt kann man das Reich Gottes nicht genau herauskristallisieren. Man kann nicht sagen, schau mal, hier ist das Reich Gottes und da ist es nicht, sondern es liegt in einer Mischform vor. Und wir könnten diese Mischform am besten mit einem Wort beschreiben, und das Wort heißt Christenheit. Die sogenannte Christenheit, ja, wo alle sich dazu rechnen, die sich für gute Menschen halten und die zweimal im Jahr in die Kirche gehen, die sogenannten OW-Christen, Ostern und Weihnachten einmal, ja, das ist alles Christenheit. Aber auch die echten Gläubigen, die Wiedergeborenen, sind da dabei. Sie sind vermischt mit anderen in dieser Welt. Man kann sie nicht so wie Spreu und Weizen trennen. Es ist eine Mischform im Augenblick des Reich Gottes. Und die Scheidung wird noch kommen. Aber im Augenblick ist es so vermischt. So, das war bis hierhin die kurze Wiederholung von dem ersten Abend. Und dann wollen wir jetzt Fortsetzung machen mit dem Reich Gottes in der Geschichte Israels. Wir haben eben gesehen, dass das Reich Gottes eine theokratische Form hatte. Das doch nochmal liegen lassen. Hier. Das war also schon vor mehr als 3000 Jahren, begann dieses theokratische Reich praktisch mit Mose. Und während der Königszeit, die dann in Israel stattfand für einige Jahrhunderte, von Saul bis Zedekia, bis so ungefähr 600 vor Christus, verlor dieses theokratische Königreich immer mehr an Qualität. Gerade diese 500 Jahre Königszeit in Israel, da ging es wirklich steil bergab. Da ging es fast mit Lichtgeschwindigkeit bergab in Israel. Und je mehr es mit diesem theokratischen Königreich Gottes bergab ging, desto lauter begannen die Propheten, eine künftige, bessere Form des Reiches Gottes anzukündigen. Die Propheten, Jesaja, Jeremia, Daniel und so weiter, die begannen plötzlich von einem zukünftigen Reich zu sprechen und meinten nichts anderes als dieses. Aber sie sprachen davon, sie sagten nicht genau, wann das kommen wird. Sie sagten nur, es wird ein besseres Reich kommen. Sie kündigten es an, nämlich das messianische oder tausendjährige Königreich. Und schließlich wurde nun das theokratische Königreich durch die Zerstörung Jerusalems im Jahr 586 vor Christus von den Babyloniern beendet. Mit Nebukadnezars Sieg ging das theokratische Reich zu Ende. Und dann begann eine neue Zeit, die nennt Lukas in seinem Evangelium die Zeit der Nationen. Das war die Zeit einer Nation, des Volkes Israel. Und mit Ende der theokratischen Zeit, als Israel in die Gefangenschaft weggeführt wurde von der großen Weltmacht Babylon, begann die Zeit der Nationen. Oder der Weltreiche, könnten wir auch sagen. Die Zeit der Weltreiche begann. Und zwar vier große Weltreiche, die Daniel in seiner gewaltigen Prophetie alles sah. Ich habe sie hier mal zusammengefasst auf dieser Folie. Das sieht auf den ersten Augenblick jetzt ein bisschen verwirrend aus, aber ich glaube, wir können es auseinander sortieren. Daniel sah in Kapitel 2 eine Statue aus vier verschiedenen Materialien und in Kapitel 7 vier verschiedene Tiere, seltsame Tiere, eigentlich fast Monster, und diese Statue und die Tiere beschreiben beides vier Weltreiche. Das erste Weltreich, das Daniel sah, war das babylonische, also Nebukadnezar, und das ist in Kapitel 7 gleich dem Adler, dem Löwe mit den Adlerflügeln als König der Tiere und hier auf der Statue das goldene Haupt. Dann sah er die Brust aus Silber und die Arme, das war das Medo-Persische Reich, schon nicht mehr so glanzvoll, schon etwas abgeschwächt, es geht am Wert der Materialien nach unten, ja. Dann Bauch und Lenden aus Erz, schon viel weniger, oder Bronze könnten wir auch sagen. Und dann zum Schluss die Schenkel aus Eisen bis zu den Füßen, Eisen mit Ton vermischt. Zum Schluss das Römische Reich, hier in der Mitte Bauch und Lenden, das griechisch-mazedonische Reich Alexander des Großen. Und dann das Römische Reich mit Augustus und allen anderen. Hier drüben also das Babylonische, der Löwe mit den Adlerflügeln, das Medo-Persische Reich, der Bär. Dieses Reich war sehr behäbig und machte seine Eroberungen sehr langsam wie ein Bär. Danach kam der Leopard mit den vier Köpfen, nämlich das griechisch-mazedonische Reich, Alexander der Große, bekannt durch seine Blitzzüge, durch seine schnellen Eroberungen. Und vier Köpfe, weil sich sein Reich später in die vier Diadochenreiche zerteilte. Und dann am Ende sah Daniel ein schreckliches Tier, ein Monster eigentlich, mit einem Horn und dann später 10 Hörnern und so weiter. Das Römische Reich, das bekannt war für seine Gewalttätigkeit, für seine Brutalität und diese Dinge. Also nur ganz grob, Daniel sieht in seinen gewaltigen Visionen die Weltreiche. Er bekommt eine Schau von Gott geschenkt über weit mehr als 2000 Jahre. Weil dieses Reich dauert jetzt noch an, wir sind jetzt hier in diesem Stadium, also noch im Römischen Reich. Das Römische Reich hatte zunächst zwei Beine, das heißt das Oströmische und das Weströmische Reich und dann später 10 Zehen. Da dachten mal einige vorschnelle Ausleger, das könnten die 10 Staaten der damaligen EWG sein, ja, oder EG dann. Aber das war natürlich viel zu kurz gedacht. Nein, nein, das wissen wir jetzt nicht, was die 10 sind. Aber wir sind im Römischen Reich oder in der Zeit des Tieres und das wird sich noch eine Weile weiter hinziehen. Daniel sieht also diese Weltreiche, er sieht die Zeit der Nationen. Und vielleicht können wir dazu mal eine Stelle im Buch Daniel aufschlagen. Wir haben ja Bibelabende und ich hoffe, dass wir auch die Bibel greifbar haben, die meisten von uns. Ansonsten kann man auch hören, was gesagt wird. Wir lesen ja die Stellen. Daniel 4, das ist nun etwas sehr Wichtiges. Daniel 4, Vers 22, 23. Wollen wir das lesen? Das ist das Kapitel, wo Nebukadnezar sich überhoben hat und von Gott gedemütigt wird, wo er wie ein Tier umkriecht. Und jetzt wird ihm gesagt, Daniel 4, lesen wir vielleicht von 21 ab, dies ist die Deutung, o König. Also das Wort geht an Nebukadnezar. Und dies ist der Beschluss des Höchsten, der über meinen Herrn, den König, kommen wird. Man wird dich von den Menschen ausstoßen, und bei den Tieren des Feldes wird deine Wohnung sein. Man wird dir Gras zu essen geben wie den Rindern, und vom Tau des Himmels lässt man dich benetzen. Und es werden 7 Jahre über dir vergehen, bis du erkennst, dass der Höchste über das Königtum der Menschen herrscht. und es verleiht, wem er will. Und dass man gesagt hat, man solle den Wurzelstock des Baumes übrig lassen, das bedeutet, dein Königtum soll dir erhalten bleiben, sobald du erkennst, dass die Himmel herrschen. Auf diese Aussage kommt es mir an. Sobald du erkennst, dass die Himmel herrschen. Wir hatten vorher das theokratische Königreich und da herrschte Gott in Israel, hier auf dieser Erde. Gott war der Herrscher. Zuerst war er der König Israels und als Gott verworfen wurde, dann waren irdische Könige da, aber Gott herrschte durch diese Könige. Und jetzt lesen wir hier in Daniel, der die Zeit der Weltreiche ankündigt, dass die Himmel herrschen. Es heißt in Vers 22, bis du erkennst, dass der Höchste über das Königtum der Menschen herrscht, und im Vers 23, dass die Himmel herrschen. Und das ist sehr wichtig. In der Zeit der Nationen, in der Zeit der Weltreiche, herrschen die Himmel. Oder wir könnten auch sagen, Gott herrscht vom Himmel her. Und interessant ist, dass nach der babylonischen Gefangenschaft, nach den 70 Jahren, wo Israel weg war in Babylon, ein neuer Gottesname in der Bibel auftaucht, den es bis dahin nicht gab. Bitte geht mal mit mir in das Buch Esra. Das ist schon etwas schwerer zu finden im Alten Testament. Nach Chronik, nach den großen Chronikbüchern, kommt das Buch Esra, Kapitel 1, Vers 2. Ein neuer Gottesname in der Bibel, der hier zum ersten Mal auftaucht, obwohl inzwischen schon mehr als 1000 Jahre Geschichte Israels vorbei sind, alttestamentliche Geschichte, Esra 1, Vers 2. So spricht Kyros, der König von Persien. Alle Königreiche der Erde hat der Herr, der Gott des Himmels, mir gegeben. Hier wird Gott zum ersten Mal Gott des Himmels genannt. Daniel sagt, die Himmel herrschen. Der Höchste herrscht jetzt aus dem Himmel und prompt wird Gott hier Gott des Himmels genannt. Nun gut, von Kyros, sagt ihr, aber nicht nur von Kyros, Kapitel 5, Vers 11 bis 12, Esra 5. Da sagen es Juden, wir sind die Knechte des Gottes, des Himmels und der Erde und wir bauen das Haus wieder auf, das früher viele Jahre als Gebäude bestanden hat. Ein großer König von Israel hatte es gebaut und vollendet. Da aber unsere Väter den Gott des Himmels zum Zorn reizten, gab er sie in die Hand Nebukadnezars. Zweimal wird Gott hier Gott des Himmels genannt. Im Buch Esra und genauso im Buch Nehemia, das etwa zeitgleich ist, das gleich danach kommt, Nehemia 1 nennt Nehemia Gott wieder den Gott des Himmels. Nehemia 1, Vers 4. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, von dem schrecklichen Zustand Jerusalems und der zerfallenen Mauer, da setzte ich mich hin, weinte und trauerte tagelang, und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Auch Nehemia nennt Gott den Gott des Himmels. Ihr seht, das sind Zeitgenossen. Daniel, als erster, er spricht, die Himmel herrschen. Dann, nach der babylonischen Gefangenschaft, im Buch Esra und im Buch Nehemia lesen wir auf einmal vom Gott des Himmels. Das ist nicht zufällig. Die Bibel ist so genau inspiriert. Hier auf einmal finden wir diesen Hinweis. Damit bringt die Bibel zum Ausdruck, dass Gott nur noch mittelbar vom Himmel her regiert, in dieser Zeit der Weltreiche. Das sieht es hier auf dieser Erde aus, als hätten die Weltreiche die Fäden in der Hand. Als hätten mächtige Herrscher, Stalin oder Brezhnev oder vor ihnen Hitler oder andere, als hätten sie die Zügel in der Hand. Scheinbar. Sie haben sogar scheinbar Macht über die Gläubigen und die Gemeinde Jesu gerät zwischen die Mahlsteine der großen Weltreiche und wird scheinbar zerrieben. Aber es ist scheinbar. Gott regiert vom Himmel her, aber in dieser Welt sieht es fast so aus, als hätte er sich zurückgezogen, als wäre ihm alles entglitten, aber er ist und bleibt der souveräne Gott. Er herrscht jetzt vom Himmel her. Ich fasse zusammen. In der Zeit des theokratischen Königreichs war Gott zuerst selbst König von Israel, dann regierte er durch israelitische Könige und nach deren Niedergang begann die Zeit der Nationen oder der Weltreiche. Von da an zog sich Gott von seinem irdischen Bundesvolk Israel immer mehr zurück und wurde zum Gott des Himmels. Fortan herrschten die Himmel. Das ist ein wichtiger Vorspann, ein wichtiger erster Punkt, den wir jetzt miteinander bedenken mussten, um das Folgende zu verstehen. Jetzt machen wir einen Sprung bis in die Zeit der Evangelien. Wir kommen zum Reich Gottes, zur Zeit des irdischen Lebens Jesu. Wir machen also einen Sprung um etwa 500, 450 Jahre von Esra Nehemia zur Zeit des irdischen Lebens Jesu. Und wir wissen, das Leben Jesu wurde in 4 Evangelien beschrieben. Vielleicht noch mal ganz kurz die Frage, warum 4 Evangelien? Nun, Gott wollte uns eine völlige Offenbarung geben von sich selbst und auch von seinem Sohn Jesus Christus. Und das konnte er gar nicht in ein Evangelium hineinpacken. Er brauchte 4 Evangelisten, die Jesus von verschiedenen Seiten aus beschrieben. Nämlich Matthäus beschreibt Jesus Christus als den König, als den Messias Israels. Matthäus 1,1 wird er Sohn Davids genannt, in der Königslinie, und später auch Sohn Abrahams. Und die Geburtsgeschichte, vielleicht können wir das an dem Beispiel hier sehr gut sehen, die kommt zum Beispiel hier vor im Matthäus-Evangelium, und der Höhepunkt der Geburtsgeschichte bei Matthäus, der Jesus als König beschreibt, ist Matthäus 2, da kommen Magier von 1000 Kilometer Entfernung und huldigen dem König. Das heißt in Matthäus 2, sie beteten es an. Die katholische Kirche würde dort gerne sehen, sie beteten sie an, die Maria, aber sie beteten nicht die Maria an, sie beteten es an, das Kindlein, steht doch Matthäus 2, 11. Und dann Markus beschreibt Jesus Christus als den Knecht oder Diener. Markus zeigt vielmehr den handelnden Christus, der arbeitet, der zeigt ihn immer in Bewegung, in Action würden wir heute sagen, aber das ist vielleicht das unpassende Wort. Er zeigt den handelnden Christus. Der Schlüsselvers ist Markus 10, 45. Christus ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Die Geburtsgeschichte, was braucht ein Knecht für eine Geburtsgeschichte? Da braucht man keine Geburtsgeschichte, die fehlt bei Markus. Weil er diesen Aspekt Jesu zeigt, diese Facette seines Lebens. Keine Geburtsgeschichte groß. Bei Lukas, er zeigt Jesus als den Sohn des Menschen, als den Menschensohn. Als Arzt berichtet er viele menschliche Details. Natürlich die Geburtsgeschichte mit ganz vielen Einzelheiten. Natürlich ist er es, der von der Jungfrauengeburt spricht. Und Johannes beschreibt Jesus Christus als den Sohn Gottes. Also nicht nur Lukas spricht von der Jungfrauengeburt, Matthäus auch, aber er macht es am ausführlichsten. Johannes beschreibt Jesus Christus als den Sohn Gottes und sein Evangelium offenbart den Jesus in einer unbeschreiblichen Tiefe. Viele Bibelleser, die 60 Jahre die Bibel gelesen haben, sagen, das Johannes-Evangelium ist unauslosbar in seiner Tiefe. Die Geburtsgeschichte wäre hier auch unpassend. Johannes zeigt den Gottessohn. Seine Weihnachtsgeschichte besteht aus einem Vers, ja. Das Wort wurde Fleisch. Fertig. Das ist die Weihnachtsgeschichte bei Johannes, ja. Die Geburtsgeschichte. Schluss. Das Wort wurde Fleisch. Und wohnte unter. Das passt nicht, weil er will ihn als den Sohn Gottes zeigen. Und so sehen wir an diesem Beispiel, ja. Ich habe jetzt absichtlich die Geburtsgeschichte dazu gewählt. Man könnte das an vielen anderen Dingen zeigen. Man könnte andere Themen nehmen, die die vier Evangelisten aus ganz verschiedenen Perspektiven beschreiben. So wollte uns Gott ein vollkommenes Bild geben von Jesus Christus, seinem Sohn und damit letztlich von sich selbst. Weil er ist er, das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Dann haben wir vier Evangelien und wir werden uns jetzt konzentrieren, heute und auch das nächste Mal, auf das Matthäusevangelium. Denn das Matthäusevangelium hat für das Thema Reich Gottes eine ganz besondere Bedeutung. Das Matthäusevangelium war nämlich unzweifelhaft an Juden gerichtet. Markus schrieb an Römer, Lukas an Griechen, Johannes auch an Nichtjuden. Kann man nicht genau sagen, an welche Gruppe, aber auf jeden Fall an Nichtjuden. Aber Matthäus schrieb ganz eindeutig an Juden. Woran sieht man das? Wie kann man das erkennen? Matthäus setzt zum Beispiel das Alte Testament als bekannt voraus. Das machen die anderen nicht, aber er zitiert ständig aus dem Alten Testament. Er setzt es bei seinen Lesern als bekannt voraus. Und nur die Juden kannten das Alte Testament wirklich. Das Matthäusevangelium enthält sehr viele Zitate aus dem Alten Testament. Damit hätten Nichtjuden kaum was anfangen können. Das Markus-Evangelium zum Beispiel enthält fast keine Zitate aus dem Alten Testament, weil es an Römer geht. Aber Matthäus schreibt an Juden. Und dann, ein wichtiger Punkt, wir finden 13 Mal die Redewendung im Matthäus-Evangelium, damit erfüllt würde. 13 Mal. Matthäus wollte den jüdischen Lesern offensichtlich nahebringen, dass Jesus Christus der verheißene Messias des Alten Testamentes ist. Obwohl er das Reich nicht so aufgerichtet hat, wie es die Juden erwartet haben damals. Er ist der verheißene Messias, deswegen schreibt er 13 Mal, damit erfüllt würde. Also man braucht es nicht wörtlich mitschreiben, ihr bekommt nachher einen Umdruck, auf dem nicht alles steht, was ich jetzt heute Abend sage, aber doch das meiste. So, wir haben gesehen, das Matthäus-Evangelium ist an Juden gerichtet. Und nun müssen wir diese drei Stellen aufschlagen im Matthäus-Evangelium. Das ist ganz wichtig, da kommen wir nicht umhin. Gehen wir ins Matthäus-Evangelium, Kapitel 3 zuerst. Und zwar den Vers 2. Da geht es um Johannes den Täufer. Lesen wir Vers 1 noch mit. Matthäus 3, der Anfang. In jenen Tagen aber kommt Johannes der Täufer und predigt in der Wüste von Judäa und spricht: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Was fällt euch auf an diesem Vers? Ja, und wie nennt es? Reich der Himmel. Das fällt auf. Er spricht vom Reich Gottes, völlig richtig, aber er nennt das Reich Gottes Reich der Himmel. Das tun die anderen Evangelisten nicht. Ihr könnt nachschauen, ihr braucht's aber nicht, ihr könnt mir glauben, ja. Weder Markus, Lukas, Johannes, keiner hat den Ausdruck Reich der Himmel. Nur Matthäus, und zwar über 20 Mal, kommt der Begriff Reich der Himmel vor. Also Johannes der Täufer schon sagt, tut Buße zu den Juden, kehrt um, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Gehen wir ein Kapitel weiter, Kapitel 4, Vers 17. Da haben wir jetzt gerade die Taufe Jesu gehabt und die Versuchung Jesu in der Wüste nach der Messias-Weihe, die Messias-Probe, wie unsere Väter gesagt haben, die Versuchung. Und jetzt beginnt er seine öffentliche Wirksamkeit, Kapitel 4, Vers 17. Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Ganz ähnlich wie Johannes der Täufer spricht auch Jesus vom Reich der Himmel. Das fällt auf. Und als Jesus später seine Jünger aussendet, in Kapitel 10, Vers 7, da trägt er ihnen auf, folgende Botschaft auszurichten. Matthäus 10, Vers 7. Wenn ihr aber hingeht, nämlich innerhalb Israels, ja? Zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels sind sie gesandt, Vers 6. Wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Immer wieder im Matthäusevangelium, das Reich der Himmel. Zwei Fragen entstehen. Was bedeutet das Reich der Himmel? Ist das etwas anderes als das Reich Gottes oder dasselbe? Wie können wir das rauskriegen? Was bedeutet Reich der Himmel? Bleiben wir im Matthäusevangelium. Wir können es ganz leicht im Matthäusevangelium erkennen. Kapitel 19. Haben wir die Antwort? Matthäus 19, Vers 13 bis 15. Dann wurden Kinder zu ihm gebracht, damit er ihnen die Hände auflegte und bete. Nicht damit er sie taufe, ja? Damit er ihnen die Hände auflege und bete. Die Jünger aber fuhren sie an. Jesus aber sprach: Lasst die Kinder und wehrt ihnen nicht, zu mir zu kommen, denn solcher ist das Reich der Himmel. Jesus sagt wieder: Solcher ist das Reich der Himmel. Und wenn ihr jetzt die beiden Parallelberichte lest, in Markus 10 oder in Lukas 18, dann steht dort fast dasselbe, fast identisch mit diesem Text, nur etwas ist anders. Bei Markus und bei Lukas steht: Denn solcher ist das Reich Gottes. Da seht ihr, Reich der Himmel und Reich Gottes ist ein und dasselbe. Es sind nur zwei verschiedene Begriffe für dieselbe Sache. Reich Gottes und Reich der Himmel ist identisch. In Markus 10 und Lukas 15 heißt bei den Kindern: Denn solcher ist das Reich Gottes. Ich habe noch einen besseren Beweis. Hier in Kapitel 19, Matthäus 19, ein paar Verse weiter, lesen wir Vers 23, 24. Dann kann es keinen Zweifel mehr geben. Warum? Jesus aber sprach zu seinen Jüngern, ist die bekannte Geschichte vom reichen Jüngling, ja? Sprach zu seinen Jüngern: Wahrlich, ich sage euch, schwerlich wird ein Reicher in das Reich der Himmel eingehen. Wiederum aber sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr eingehe, als ein Reicher in das Reich Gottes. In einem Atemzug spricht Jesus einmal vom Reich der Himmel und einmal vom Reich Gottes. Und das sind nicht zwei verschiedene Sachen, das ist natürlich ein und dasselbe. Also, Reich Gottes und Reich der Himmel ist gleichbedeutend, meinen ein und dasselbe. Aber jetzt kommt die zweite Frage. Warum verwendet dann Matthäus als einziger Evangelienschreiber den Begriff Reich der Himmel? Warum spricht nicht Matthäus auch wie Markus, Lukas und Johannes vom Reich Gottes? Warum der Ausdruck Reich der Himmel? Arnold Fruchtenbaum erklärt es folgendermaßen: Der Grund, warum Matthäus Reich der Himmel oder Himmelreich verwendet, ist, weil er sein Evangelium für Juden schrieb. Die Juden waren empfindlich gegenüber dem Missbrauch des Namens Gott. Wann immer sie schrieben oder redeten, versuchten sie, dieses Wort zu vermeiden und neigten dazu, es nur innerhalb der Synagoge oder bei anderen Zusammenkünften zu gebrauchen. Anstatt Gott sagten sie ein Ersatzwort, ein Chiffre, nämlich der Name, Hashem. Machen sie heute noch, die Juden? Sie sagen: Wir loben Hashem, wir loben den Namen und meinen Gott damit. Und sie sagen: Wir loben den Namen, wir loben Gott, Hashem. Oder sie sagen: Der Himmel. Wir danken dem Himmel, Hashamayim im Hebräischen. Wir sagen ja auch manchmal: Dem Himmel sei Dank. Und damit meinen wir natürlich: Gott sei Dank, ja. Aber wir benutzen eine Chiffre und sagen: Dem Himmel sei Dank. Matthäus kannte die jüdische Sensibilität und gebrauchte deswegen nicht den Ausdruck Reich Gottes, wo Gott vorkommt, sondern den Begriff Reich der Himmel, sagt der Jude Arnold Fruchtenbaum. Markus hingegen schrieb an die Römer, Lukas schrieb an die Griechen, die diese Empfindsamkeit nicht hatten, deshalb gebrauchten sie den Ausdruck Reich Gottes. Ich glaube schon, dass mein Freund Arnold hier in die richtige Richtung geht, Aber mich befriedigt seine Erklärung an dieser Stelle nicht hundertprozentig, nicht ganz. Denn Matthäus benutzt nicht durchgängig den Ausdruck Reich der Himmel. Wenn Arnold ganz recht hätte, dann müsste ja im Matthäus-Evangelium durchgängig Reich der Himmel stehen. Aber wir haben ja eben hier in Matthäus 19, 24 gelesen, Reich Gottes. Und es gibt noch drei weitere Stellen. Insgesamt viermal steht im Matthäus-Evangelium doch Reich Gottes. Und das geht nicht ganz auf, ja? Ich habe noch eine Erklärung, von der ich überzeugt bin. Ich bin überzeugt, dass Matthäus an die Bücher, an die letzten Bücher des Alten Testamentes anknüpft, an Esra und Nehemia. Wie wurde Gott dort genannt? Der Gott des Himmels. Matthäus knüpft an und spricht jetzt vom Reich der Himmel, anstatt vom Reich Gottes. Er bleibt in dieser Linie von Esra und Nehemia und Daniel, die Himmel herrschen, und Matthäus schreibt an Juden, die diese Linie kannten, er nimmt die Linie auf und spricht folgerichtig vom Königreich der Himmel. Denn Gott ist der Gott des Himmels, der König des Himmels, der vom Himmel herrscht, also spricht er vom Reich der Himmel an die Juden. Gut, wenn Arnold kommt, werden wir darüber diskutieren, aber jetzt lassen wir es vielleicht mal dabei. Es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung, was er da gesagt hat, das ist nicht falsch, auf keinen Fall. Das Ganze habe ich jetzt vergessen, hier aufzudecken, aber das haben wir jetzt hier miteinander besprochen. Reich Gottes und Reich der Himmel bedeuten ein und dasselbe. Und meine Erklärung habt ihr gehört, warum jetzt Matthäus doch vom Reich der Himmel spricht, weil er anknüpft an die alttestamentlichen Geschichtsbücher. Kommen wir zum nächsten Schritt. Wir müssen uns unterhalten über das Evangelium vom Reich. Wenn wir das Wort Evangelium hören, verbinden wir damit sofort die gute Nachricht, dass Jesus Christus für Sünder gestorben ist. Und es gibt keine bessere Nachricht in dieser Welt als diese Nachricht. Für Journalisten sind nur schlechte Nachrichten gute Nachrichten. Ja, ist eine alte Journalistenweisheit. Nur schlechte Nachricht ist eine gute Nachricht. Aber es gibt eine wirklich gute Nachricht in dieser Welt, und das ist die, dass es einen Gott gibt, der uns mit ewiger Liebe liebt und der alles für uns getan hat und der verlorene Sünder ganz aus Gnade, ganz ohne Verdienst und Würdigkeit annimmt und zu seinen Kindern macht. Das ist das Evangelium der Bibel, das Evangelium der Gnade, oder das Evangelium Jesu Christi oder das Evangelium Gottes oder wie es noch genannt wird. Das ist das Evangelium der Gnade. Wenn wir das Wort Evangelium hören, denken wir wahrscheinlich alle an dieses Evangelium. Aber was viele Christen nicht wissen, ist, dass es noch ein anderes Evangelium im Neuen Testament gibt, nämlich das Evangelium des Reiches. Es gibt ein Evangelium der Gnade, und es gibt ein Evangelium des Reiches, und das sind zwei ganz verschiedene Paar Stiefel. Das Evangelium der Gnade haben wir wunderbar ausgedrückt in der Epheser 2, 8 und 9, sollten wir alle auswendig können, ja. Durch Gnade seid ihr gerettet worden, nicht aus euch selbst. Gottes Gabe ist es, nicht aus den Werken, auf das sich niemand rühme. Margret und Sigrid haben das gerade auswendig gelernt. Oder wie musste ich diesen Blick deuten? Ja, ich habe ihn richtig gedeutet. Gut, also macht es Ihnen nach, lernt das auswendig, fundamentaler Vers der Bibel, das Evangelium von der Gnade. Aber jetzt das Evangelium des Reiches, etwas anderes. Matthäus 4, wieder im Matthäus-Evangelium, lesen wir von diesem Begriff. Matthäus 4, Vers 23. Schaut, kaum hat Jesus begonnen, mit seiner öffentlichen Wirksamkeit das Reich der Himmel zu predigen. Das Reich der Himmel ist nahe gekommen, haben wir eben in Vers 17 gelesen. Jetzt hat er seine Jünger berufen in den Versen 18 bis 22. Und jetzt geht's weiter. Matthäus 4, Vers 23. Und Jesus zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches. Nicht der Gnade. Nicht das Evangelium Gottes, nicht das Evangelium Jesu Christi, nicht das Evangelium von der rettenden Gnade Gottes, vom Blut Christi, sondern das Evangelium des Reiches. Und es geht noch weiter. Und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Dazu gleich noch etwas. Im selben Matthäusevangelium, Kapitel 9, Vers 35, lesen wir das wieder. Matthäus 9, Vers 35, und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium der Gnade. Nein, des Reiches. Matthäus 24, 14. Matthäus 24, die sogenannte Endzeitrede oder Ölbergrede unseres Herrn. Da spricht er von der Zukunft der jüdischen Nation, die heute noch in der Zukunft liegt. Und dann sagt er in Vers 14, und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Wir sehen dreimal im Matthäusevangelium das Evangelium des Reiches. Was ist das für ein Evangelium? Nun, vielleicht noch eine Stelle dazu, die es deutlich macht. Eine letzte noch. Lukas 17. Wir müssen immer die Bibel mit der Bibel auslegen. Ja, das war ein Grundsatz der Reformatoren. Die Bibel legt sich selber aus. Wir brauchen nicht große Kommentare und Auslegungen in erster Linie. Die Bibel selbst genügt schon, sie legt sich selbst aus. Jetzt sehen wir es. Lukas 17, Vers 21 gibt uns Licht. Vielleicht von Vers 20 ab. Und als er von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte, noch wird man sagen, siehe hier oder siehe dort. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Die Luther-Ausgabe von 1912, die, glaube ich, einzelne von euch auch haben, übersetzt, das Reich Gottes ist inwendig in euch, mitten unter euch oder inwendig in euch. Mitten unter euch würde davon sprechen, es steht unter euch, Jesus Christus, in seiner Gestalt ist das Reich Gottes neu auf diese Erde gekommen und wird den Juden angeboten, nämlich der König dieses Reiches, der König der Juden, der König dieses messianisch-davidischen Reiches steht vor ihnen und er will ihnen dieses Reich anbieten und er will es aufrichten. Eine Bedingung. Sie müssen ihn als König der Juden, als König über ihre Nation anerkennen. Und genau dazu waren sie nicht bereit. Sie rufen später, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Wir wollen nicht, dass dieser über uns König sei. Das ist nicht der König der Juden. Und als es Pilatus über sein Kreuz schreibt, Inri, ja, eigentlich J-N-R-J, Jesus Nazarenus Rex Judeorum, Jesus von Nazareth, König der Juden, da sagen sie, weg, mach das runter, was schreibst du denn da, weg mit diesem Schild. Und Pilatus sagt, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Und er lässt es. Der König der Juden, da hängt er am Kreuz, sie lehnen ihn ab. Aber zunächst war er mitten unter ihnen. Und er bot ihnen das Reich an und sie hätten dieses Reich annehmen können und es wäre anders gekommen, aber in Gottes ewigem Plan und Ratschluss war er schon so beschlossen, dass Jesus Christus, wenn er abgelehnt wird, sterben würde für die Menschheit. Da gehen Gottes Pläne und menschliches Versagen ineinander, das können wir nicht völlig entwirren. Auf jeden Fall zeigt uns die Bibel diese beiden Sichtweisen. Und die Erlösung geschah am Kreuz. Das Evangelium des Reiches bezieht sich also auf das messianische Reich, das in Jesus Christus gegenwärtig war und hier auf der Erde den Juden angeboten wurde damals. Und deshalb sagt dieses Evangelium vom Reich den Menschen, tut Buße und empfangt den Messias, dann werdet ihr in das Reich Gottes eingehen, wenn es hier auf diese Erde kommt. Und das Evangelium der Gnade sagt, tut Buße und empfangt Christus, dann werdet ihr einmal zu ihm entrückt und werdet allezeit beim Herrn sein, im Himmel. Das Evangelium des Reiches heißt, ihr könnt in das Reich kommen, in die sichtbare Gestalt des Reiches Gottes hier auf dieser Erde. Und es gilt den Juden, die in erster Linie sollen hineinkommen in dieses Reich, was nun das Tausendjährige sein wird, dann wird Israel in dieses Reich hineingehen. Dann werden sie ihn zuvor als ihren König anerkannt haben und hineingehen in das Reich. Aber das Evangelium der Gnade bezieht sich nicht auf diese Erde, sondern auf den Himmel. Er spricht von der Errettung und vom ewigen Leben und von alle Zeit beim Herrn sein. Natürlich hat dieses Evangelium auch hier schon seine Auswirkung in den Gläubigen, aber es bezieht sich letztlich in seiner letzten Zielform auf den Himmel. Ich weiß nicht, wer von euch zu Hause das Bibelpanorama hat. Wer kennt das Bibelpanorama oder hat es zu Hause? Oh, doch, eine ganze Reihe. Ich habe es euch kopiert, nicht das ganze Bibelpanorama, sondern im Bibelpanorama ist hinten ein Exkurs, ein Anhang über die drei verschiedenen Arten des Evangeliums. Nämlich das Evangelium der Gnade, das Evangelium des Reiches und das ewige Evangelium, das nur in einer Stelle in der Offenbarung vorkommt. Das ist noch das dritte, das interessiert uns jetzt heute Abend nicht. Ich habe das kopiert und es hängt dem Umdruck, den ich nachher austeile, an. Lassen wir das damit. Also wir sehen, Jesus hat hier auf dieser Erde das Reich Gottes verkündigt. Er hat es angeboten den Juden. Er sagt ihnen, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Johannes der Täufer sagt es schon. Jesus sagt es. Er schickt seine Jünger aus und sie sagen den Juden, hier, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Kehrt um und nehmt Jesus Christus als den Messiaskönig an. Erkennt ihn als den von Gott gesandten Erlöser. Beugt euch vor ihm und dann werdet ihr in dieses Reich eingehen können. Aber die Juden lehnten das ab. Lasst mich noch einen letzten Punkt, bevor wir dann schon bald zum Schluss kommen, ausführen. Und zwar will ich noch darauf hinweisen, dass dieses Evangelium des Reiches einen zeichenhaften Charakter hatte. Das heißt, ihr habt es eben schon gesehen und ich habe es ja auch bereits betont bei den Stellen, dass im Zusammenhang mit diesem Evangelium des Reiches überall von Heilungen und sogar an einigen Stellen von Totenauferweckung die Rede ist. Aber ganz besonders auffällig von Heilungen. Wenn ihr bitte noch einmal zurückgeht mit mir in Matthäus 4, Vers 23, das ist mir noch sehr wichtig heute Abend. Wenn wir das noch aufnehmen könnten, wir kommen dann schon in wenigen Minuten zum Schluss. Matthäus 4, Vers 23. Jesus zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen, predigte das Evangelium des Reiches, wohlgemerkt. Er konnte hier noch nicht das Evangelium der Gnade predigen. Das gibt es erst seit seiner Kreuzigung und Auferstehung natürlich, ja. Aber er predigt das Evangelium des Reiches. Und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Und sein Ruf ging aus in das ganze Syrien, und sie brachten zu ihm alle Leidenden, die mit mancherlei Krankheiten und Qualen behaftet waren, und Besessene und Mondsüchtige und Gelähmte, und er heilte sie alle. Und verständlicherweise heißt es dann, und es folgten ihm große Volksmengen von Galiläa und dem Zehnstädtegebiet und Jerusalem und Judäa und von jenseits des Jordan. Hier hat unser Herr Jesus seinen größten Zulauf, ja. Die größte Masse folgt ihm nach. Ist kein Wunder, ja. Würde heute ganz genauso sein, wenn er heute hier auf dieser Erde wäre und würde wieder jede Krankheit und jedes Gebrechen heilen. Stellt euch das vor. Ich glaube, wir alle hätten Grund, bei ihm Heilung zu suchen. Jeder von uns, ja. Der eine für größere Gebrechen, der andere für kleinere. Aber keiner von uns ist kerngesund. nicht mal die Ärzte unter uns, ja. Keiner ist kerngesund und deswegen war das damals erklärlich, dass er einen solchen Zulauf hatte, eine solche Popularität. Und genauso in der anderen Stelle, die wir gelesen haben, Matthäus 9, 35, brauchen wir jetzt nicht mehr aufschlagen, auch da heißt es wieder, er heilte jede Krankheit, jede. Er ließ niemanden krank. Und da sehen wir den ganzheitlichen Charakter dieses Reiches Gottes in seiner sichtbaren Gestalt, wo dieses Reich sich manifestiert, wo das konkret wird, wo das Gestalt annimmt. Da müssen Krankheit und Lähmung und Gebrechen und Besessenheit und all diese Dinge, die der Teufel angerichtet hat in dieser Welt, es muss alles weichen, wo das Reich Gottes sichtbar Gestalt annimmt und aufgerichtet wird. Ein Amerikaner, Benjamin B. Warfield, schrieb schon im letzten Jahrhundert, Krankheit und Tod müssen in diesem Gebiet für kurze Zeit fast nicht mehr vorhanden gewesen sein. Weil das Reich Gottes hier schemenhaft, ansatzweise, sichtbare Gestalt annahm, aber in dem Status des Angebots, ja, den Juden wurde es angeboten. Und außerhalb Judäas, im Nordreich Galiläa, wurde es mehr noch angenommen, als wie im eigentlichen Kernland der Juden. Da war die Ablehnung umso größer. Fazit: Heilungen und andere Machttaten haben im Neuen Testament eine bestimmte Bedeutung. In den Evangelien sind sie Legitimation für die Messiasschaft Jesu, dass er der Messias ist, das wurde deutlich an den Zeichen und Wundern, die er tat. Es ist einige Zeit her, da hat Richard einmal über einige Zeichen gepredigt des Johannesevangeliums. Könnt ihr euch vielleicht daran erinnern, auch Hochzeit zu Kana und so weiter. Und da hat er auch gezeigt, dass das Zeichen waren für die Messiasschaft Jesu, dass er eben wirklich der von Gott gesandte Erlöser ist. Und gleichzeitig waren diese Zeichen auch Zeichen des anbrechenden messianischen Reiches. Und so wie Gott im Alten Testament Krankheiten von seinem Volk fern sein lassen wollte, so wie er in den Erdentagen Jesu alle Krankheiten heilte, hier in dieser Phase, die wir eben gerade an den Stellen gesehen haben, so wird es auch zukünftig in der Zeit des messianischen oder tausendjährigen Reiches wieder werden. Auch da wird Krankheit kein Thema sein und die Menschen werden wieder viel älter werden. Als Knabe gilt, wer mit 100 Jahren stirbt, als Knabe. Sie werden wieder Lebensalter erreichen wie am Anfang der Bibel. In der Zwischenzeit der Gemeinde, in der wir jetzt leben, heilt Gott auch Krankheiten, wann und wie es ihm gefällt. Gott heilt jetzt auch Krankheiten, oh ja, aber er heilt, wann und wie es ihm gefällt. Und sicherlich nicht mehr in diesem Ausmaß wie hier, als Jesus und damit das Reich Gottes sichtbar da war auf dieser Erde und da, wo es sich ausbreitete, da musste jede Krankheit weichen und auch Tod und Besessenheit, Dämonie, Lähmung und all diese Dinge. Aber es gibt für uns als neutestamentliche Christen jetzt in der Zeit, in der wir leben, keine Heilungsgarantie. Wir können jetzt nicht mehr sagen, ja, das war doch zur Zeit Jesu und Jesus hat sich doch nicht verändert, er ist doch gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Das stimmt. Er ist derselbe, aber er handelt nicht immer gleich. Und hier war ein ganz anderer heilsgeschichtlicher Zusammenhang. Hier war das Reich Gottes sichtbar auf der Erde in seiner Gestalt. Und darum diese zeichenhaften Heilungen und Austreibungen von Dämonen und sogar Totenauferweckungen. Und in dieser Dichte und Auffälligkeit werden wir das so heute nicht mehr erleben. Und wo das so propagiert wird, da würde ich ein großes Fragezeichen zunächst mal machen und sehr genau hinschauen, ob das wirklich echte Heilungen und andere Zeichen und Wunder sind. Lasst mich zum Schluss kommen, indem ich eine letzte Folie auflege und daran versuche deutlich zu machen, dass das Ganze in einem noch größeren Zusammenhang steht mit diesen Heilungen, die wir da eben gerade gesehen haben. Nämlich, die Überschrift heißt hier sichtbare und unsichtbare Bezüge. Wir müssen sehen, dass das Volk Israel unter sichtbaren Bezügen stand. Ich kann es nicht anders ausdrücken. Wenn jemand eine bessere Formulierung für mich hat, bin ich sehr dankbar. Was ich meine, ist Folgendes. Im Volk Israel waren Engelerscheinungen. Engel oder Engels? Egal. Engelerscheinungen waren an der Tagesordnung. Im Alten Testament immer wieder Engelerscheinungen. Visionen spielen eine große Rolle im Alten Testament. Bei den Propheten. Dann gab es eine sichtbare Heimat. Das waren also sichtbare Dinge. Ja? Engel wurden sichtbar. Andere Dinge wurden sichtbar für den Propheten. Das Volk Israel hatte eine sichtbare Heimat, das Land Israel, das Eretz Israel, ja, das Land Israel. Dann hatte Israel ein sichtbares Bundeszeichen, die Beschneidung. Ein sichtbares Bundeszeichen, wir gehören in den Bund mit Gott. Dann hatten sie einen sichtbaren Tempel. Erst die Stiftshütte, ein sichtbares Heiligtum, hätte ich vielleicht sagen können, aber dann später der Tempel über Jahrhunderte. Sie hatten einen sichtbaren Mittler, den hohen Priester. Sie hatten sichtbare Sündenvergebung, indem sie ihre Sünden aufstemmten auf ein Opfertier. Sie legten die Hände auf und die Sünden wurden übertragen auf das Opfertier und es wurde getötet oder in die Wüste gejagt. Sichtbare Sündenvergebung im Grunde. Und Israel hatte auch sichtbare Feinde. Die Philister, die Amalekiter und Moabiter und Perisiter und wie sie alle hießen, die ganzen Gegner, ja? Sichtbare Feinde rundherum. Ihr seht, Israel steht von vorne bis hinten unter sichtbaren Bezügen, weil das Volk Israel war Gottes sichtbares Bundesvolk hier auf dieser Erde. Sichtbare Bezüge. Und es wird vielleicht deutlicher, wenn wir jetzt den Kontrast anschauen mit der Gemeinde Jesu. Die Gemeinde Jesu hat keine Verheißung von Engelerscheinungen und von Visionen und so weiter. Im Gegenteil, davor wird gewarnt im Kolosserbrief, Kapitel 2, haben wir vor nicht allzu langer Zeit behandelt. Und im Gegenteil, lasset das Wort Gottes reichlich in euch wohnen. Nicht sichtbar. Gut, sichtbar in der Bibel, aber letztlich nicht in diesem Sinne hier, sondern wir haben das schlichte Wort. Der Hebräerbrief sagt, lasst uns nicht am Ziel vorbeitreiben, sondern festhalten am Wort. Dann, wir haben eine unsichtbare Heimat. Paulus schreibt an die Philipper, unsere Heimat ist im Himmel. Unser Politeuma, unsere politische Verankerung, wir würden sagen, unser erster Wohnsitz ist im Himmel. Da ist unsere Heimat. Deswegen sind wir hier Pilger, wie Dieter vor einigen Wochen am Beispiel Abrahams gezeigt hat. Unsichtbares Bundeszeichen, nämlich die Versiegelung mit dem Heiligen Geist. Ohne Heiligenschein, ja, kann keiner sehen, dem anderen ansehen, dass das ein Kind Gottes ist. Unsichtbares Bundeszeichen. Dann unsichtbarer Tempel. Jesus sagt, brech diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Hannelore, hast du doch schon jemanden mit Heiligenschein gesehen? Ah ja. Unsichtbarer Tempel, die Gemeinde Jesu ist heute der Tempel Gottes und jeder einzelne Gläubige, 1. Korinther 3,16. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid? Schreibt Paulus an die Korinther. Dann haben wir einen unsichtbaren Mittler, Christus, Hebräer 7, der abgesondert ist von den Sündern im Himmel. Unsichtbare Reinigung durch das Blut Christi. Das Blut Jesu Christi macht uns rein von jeder Sünde, aber ohne Opfertier und ohne Zeremonien. Ein schlichter Vorgang des Bekennens und das Blut Christi reinigt uns. Und wir haben unsichtbare Feinde unter dem Himmel. Nicht sichtbare, nicht die Russen sind unsere Feinde und nicht die Chinesen und sonstige Völker, sondern Paulus schreibt, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit den bösen Geistern unter den Satan und die Dämonen. Seht ihr, wenn ihr das gegenüberstellt, wird es doch ganz, ganz deutlich, sichtbare Bezüge bei Israel. Und darum hatte das Reich Gottes, als es hier auf dieser Erde sichtbar dem Volk Israel angeboten wurde, auch diese sichtbaren Begleiterscheinungen von Heilungen. Heilung ist sichtbar, Dämonenaustreibung, Totenauferweckung sind alles Dinge, die gehören in diesen Zusammenhang hier, auf dieser Seite. Und die Gemeinde Jesu steht unter unsichtbaren Bezügen. Das heißt, wir haben das Wort Gottes und wir haben den Heiligen Geist. Und wir werden selten sichtbare Manifestationen erleben, denn Paulus schreibt, wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Natürlich möchten auch die Christen heute, auch wir, möchten allzu gerne doch mal ein bisschen im Schauen leben. Ja? Es wäre schon schön, wenn wir so ein bisschen schauen könnten vom Reich Gottes. Wir schauen es auch ansatzweise dann, wenn wir miterleben, wie Menschen in das Reich Gottes hineingeboren werden, ja? Wie sich das Reich Gottes ausbreitet. Wir sehen schon etwas davon. Aber wir werden es nicht in dieser Weise sehen, die sich vielleicht auch manche wünschen und vielleicht auch vorgeben, es zu haben und es anschauen zu können in der Gruppe oder Gemeinde oder wo man eben dann hinkommen soll, wo angeblich eben wieder das Gleiche passiert wie zur Zeit Jesu hier in den Erdentagen. Aber ich bin da sehr skeptisch, weil ich sehe von dem biblischen Zusammenhang her, das gehört in die Zeit des Evangeliums des Reiches. Ich sage noch einmal, Gott ist ein souveräner, lebendiger Gott, der auch heute Wunder tut. Er hat in meinem Leben schon Wunder getan, im Leben vieler von euch Wunder getan. Er tut Wunder, aber es wird nicht mehr so spektakulär zugehen und schon gar nicht in dieser Dichte wie zur Zeit der Evangelien. Es gibt natürlich auch hier und da Erweckungen auf dieser Erde, lokale, regionale Erweckungen, manchmal auch in einem ganzen Volk. Was sich in Amerika zugetragen hat, bei der sogenannten großen Erweckung unter Jonathan Edwards, das war eine Erweckung einer ganzen Nation, von der das Volk und Land der Amerikaner heute noch zehrt. Ein Grund, warum es dort so viele Christen und Gemeinden gibt, ist die große Erweckung unter Jonathan Edwards und danach unter George Whitefield. Das hat das Land so durchdrungen, dass heute noch die Spuren davon zu sehen sind. Ja, das war unter Edwards 1730 etwa. Kann ich? Ja. Und Whitefield ein paar Jahrzehnte später, also im 18. Jahrhundert. Ich las gestern Abend in einem Buch, da schreibt ein amerikanischer Gemeindegründer, er hat 3 Monate eine Gemeindegründung vorbereitet und dann hat er Ostern einen Gottesdienst veranstaltet, den ersten, hat dazu 15.000 Einladungszettel verteilt. Die Post hat die Einladungszettel schon eine Woche zu früh ausgeliefert an die Leute. Da kamen schon etwa 80 zu der Generalprobe einen Sonntag vorher. Und von diesen 80 haben sich gleich bei der Generalprobe für den ersten Gottesdienst 5 bekehrt. Und dann, eine Woche später, haben sich von den 207 Leuten, die erschienen sind, noch einmal über 50 Menschen bekehrt, schreibt er. Ob die nun jetzt alle wirklich echt bekehrt sind und wiedergeboren, lassen wir mal dahingestellt sein, aber trotzdem, das sind amerikanische Verhältnisse. Das ist nur dann erklärlich, wenn man weiß, was dort gewesen ist, was da ein Grundwasserspiegel ist an christlichen Werten, Kenntnissen, Informationen, christlichen Vorfahren und so weiter in diesem Volk. Ich weiß, die von uns, die dort länger gelebt haben, die haben Amerika auch von der anderen Seite kennengelernt, die will ich hier gar nicht verschweigen. Es gibt auch eine dunkle Seite Amerikas. Ich bin nicht dazu geneigt, Amerika zu glorifizieren. Ja, aber was es dort gibt an Christen und auch noch an guter, gesunder Gemeinde und Theologie und so weiter, das geht zurück bis auf diese Aufbrüche. Dieser Exkurs stand nicht in meinem Manuskript, da bin ich jetzt gerade so noch hingerutscht. Aber wer es das Herz voll ist, geht der Mund bekanntlich über. Lasst uns schließen mit dem mit diesem Blick auf diese Gegenüberstellung, ja, sichtbare und unsichtbare Bezüge, ich dachte einfach, das könnte hilfreich sein, um das einzuordnen. Wir haben heute Abend gesehen, das Reich Gottes in seiner irdischen Geschichte, hier in der Geschichte Israels. Wir haben gesehen, wie es von der theokratischen Form überging, dann in diese Zeit des Reiches, Evangelium des Reiches. Und wir werden nächstes Mal dann sehen, wie es weiterging, als dieses Reich abgelehnt wurde und eine neue Form des Reiches entstand, nämlich das vermischte oder verborgene Königreich. Davon nächstes Mal mehr. Das ist dann auch ganz aktuell, weil wir in dieser Zeit leben.